Also sehr zweifelhafter Titel. Und wir werden uns heute ein paar echt schlechte Vorbilder ansehen. Und in dem Sinn ist es heute keine besonders schöne Bibelstunde, aber wir gehen Vers für Vers durch Gottes Wort und da kommen wir auch an diese Stellen. Wir werden so eine eher hässliche Liste aufstellen. Wir können sagen, so eine Blacklist. Ihr kennt das von E-Mail-Postfach, oder? Es gibt die Blacklist, die schwarze Liste von den E-Mails, die man nicht bekommen möchte, und dann gibt es die Whitelist, wo man sagt, okay, das ist gut, das will ich bekommen. Heute werden wir so eine Blacklist erstellen, ich glaube so ungefähr 20 Eigenschaften. Aber wir können von allen lernen. Wir können von guten Vorbildern lernen, was wir tun wollen und wie wir sein wollen, welche Einstellung wir haben wollen. Und wir können aber auch von den schlechten Vorbildern lernen, wie wir nicht sein wollen. Also das ist die Lektion heute, wie wir nicht sein wollen. Erinnert euch, im Vers 3 hat Judas die Christen erinnert, für ihren Glauben zu kämpfen. Vor allem für die Glaubensinhalte, für das, was unseren Glauben ausmacht, sich nicht verführen zu lassen. Aber wir haben das auch auf unserem persönlichen Glauben angewandt, letzte Woche. Und der Grund, warum er sie auffordert zu kämpfen, sehen wir im Vers 4. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Also da haben wir schon die erste Eigenschaft. Die haben sich heimlich eingeschlichen. Das waren so Heuchler, die haben besonders geistlich getan, aber haben dann ihr Lehren verbreitet im Leib Christi. Also wir könnten unsere schwarze Liste mit der Eigenschaft hinterlistig beginnen. Und ihr wisst, Jesus hat uns gesagt, euer Ja sei Ja, euer Nein sei Nein, alles andere ist eigentlich vom Bösen. In Epheser 4 lesen wir, legt die Lüge ab und redet Wahrheit, einer mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Also Wahrhaftigkeit und nicht Hinterlistigkeit. Zweitens sehen wir hier, dass sie Gottlose sind. Gottlos. Das heißt, sie wollen ihr eigener Gott sein in ihrem Leben. Sie sind gottlos und dann ein gottloses Leben ist einfach die Konsequenz davon. Ein gottloses Leben offenbart uns eigentlich immer ein Beziehungsproblem. Drittens sehen wir hier, dass sie die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Vielleicht waren sie Anhänger einer gnostischen Irrlehre. Ihr wisst, haben wir im ersten Johannesbrief viel davon. Da gab es diese Fraktion, die gesagt hat, okay, das Materielle ist sowieso böse, der Leib ist sowieso böse, deswegen ist es egal, wie wir leben. Es macht keinen Unterschied, es beeinträchtigt nicht unsere Beziehung zu Gott, unsere Geistlichkeit. Und das ist im Prinzip, was diese Leute gelehrt haben. Die haben gesagt, hey, du kannst leben, wie immer du willst, Gott ist gnädig. Und sie haben so einen sehr fragwürdigen, freizügigen Lebensstil geführt und auch gepredigt. Sie waren stolz auf ihre Freiheit, unter Anführungszeichen, haben Gottes Gnade als Rechtfertigung für ihre Sünde, für ihr Leben Sünde missbraucht. In Titus 2 lesen wir, die Gnade Gottes unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also das ist, was die Gnade Gottes in unserem Leben bewirken will. Gott gibt uns Gnade, anders zu leben. Gott gibt uns Gnade, frei zu sein. Nimmer Sklaven der Sünde zu sein. Gott gibt uns Kraft und Gnade, dass wir nimmer sündigen müssen. Also was diese Lehrer gelehrt haben, ist ein Missbrauch von Gnade. Darüber haben wir uns auch letztes Mal unterhalten. Und dann sehen wir hier viertens, sie verleugnen den Herrn Jesus Christus. Die Herrschaft Jesu. Sie wollen ihr eigener Herr sein. Und es ist ja auch so dieser Konflikt. Da gibt es auf der einen Seite das, was Gottes Wort sagt, auf der anderen Seite meine sündigen Wünsche. Die Frage ist, wer ist der Herr? Die Leute haben gelehrt, okay, wenn es darauf ankommt, Gottes Wort oder meine Wünsche. Nee, es gibt Gnade. Wir haben Freiheit zu sündigen. Und Judas sagt, nein, ist nicht so. Und er sagt, sie haben Gericht sicher. Der Herr lässt sich nicht verspotten. Und dann hat er uns drei Beispiele gegeben aus der Geschichte Israels, in denen Gott gerichtet hat. Das erste war das Volk Israel, das ungläubige Volk in der Wüste. Und dann zweitens rebellische Engel. Und drittens hat er über Sodom und Gomorra gesprochen. Und in Vers 5 hat er geschrieben hier, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern. Also er sagt, ihr wisst das zwar alles, aber ich will euch erinnern. Ihr kennt das ungläubige Volk in der Wüste und ihr wisst, wie das war mit Sodom und Gomorra und dieser Engel. Und er wird heute auch noch über Kain sprechen und über Bileam und über Korah. Ihr wisst das. Ich erinnere euch nur dran. Wisst ihr es? Wisst ihr, was passiert ist mit diesen Leuten? Würdet ihr diese Beispiele verstehen, wenn ihr diesen Brief lest, wovon er hier spricht? Kennt ihr das Alte Testament? Ich kann das nur dazu ermutigen, wirklich das ganze Wort Gottes zu lesen und zu kennen. In Vers 8 haben wir eine Zusammenfassung von diesen ersten drei Beispielen, von dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Da steht ebenso, aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch. Waren vielleicht solche, die gesagt haben, hey, wir haben Träume, wir haben Visionen von Gott, wir haben neue Erkenntnis. Ja, aber sie beflecken das Fleisch, steht hier. Also geht im Prinzip um diesen zügellosen Lebensstil. Die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Also ich glaube, der fünfte Punkt hier wäre, sie waren lustgesteuert, sie beflecken das Fleisch. Epheser 2, Vers 3 schreibt uns Paulus unter diesen, hat hier eine ganze Liste aufgezählt, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Paulus sagt, das waren wir, aber jetzt sind wir anders. Also diese Leute waren getrieben von ihren Trieben, von ihren sündigen Impulsen, von ihren Gefühlen. Wir lesen im Galaterbrief, wandelt im Geist, lasst euch vom Geist Gottes beherrschen und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also wir wollen uns vom Geist Gottes beherrschen lassen, der in uns wohnt. Nicht von unseren Gefühlen, nicht von irgendwelchen Impulsen. Nee, der Geist Gottes, das Wort Gottes ist unser Maßstab. Danach wollen wir uns ausrichten und wenn wir das tun, dann wird unser Lebensstil nicht ausschweifend sein, wie wir hier lesen. Nächster Punkt, sechster Punkt, sie waren rebellisch. Seht ihr, Herrschaft verachten sie. Sie haben keine Leidenschaft anerkannt. Sie wollten sich nicht unterordnen. Sie hatten so diese Einstellung, ich will mir von niemandem was sagen lassen. Judas Brief ist ja zu manchen Teilen parallel mit dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 2. Und da steht, dass sie verwegene, eigenmächtige oder selbstgefällige waren. Und das sehen wir auch hier in dem nächsten, hier der siebte Punkt, Herrlichkeiten, aber lästern sie. Das heißt, sie waren stolz, sie waren arrogant, sie waren respektlos, denen war nichts heilig, sie lästern über Herrlichkeiten, damit sind wahrscheinlich geistliche Mächte gemeint oder manche meinen, dass es auch um Gemeindeleiter oder die Apostel geht, Leiterschaft wieder. Auf jeden Fall, sie lästern herum. Kennt ihr Leute, die lästern? Die gerne ablästern über die Gemeindeleitung oder den Ehemann, den Chef, vielleicht sogar über Gott, über geistliche Mächte. Ich hoffe, wir sind nicht solche. Wir leben in einer sehr respektlosen Kultur. In unserer Kultur wird Hochmut gefeiert und Demut wird eigentlich eher belächelt, oder? Dabei wissen wir aus Gottes Wort, ist Demut eine der wichtigsten geistlichen Einstellungen, denn der Herr sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also lasst uns nicht anstecken. Das ist gefährlich. Und seht, wie entscheidend das ist in dem geistlichen Kampf. Lasst uns jetzt weiterlesen. Wir sind letztes Mal bis Vers 8 gekommen. Lasst uns im Vers 9 weiterlesen. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Das ist ein Zitat aus dem apokryphen Buch, die Auferweckung des Mose. Scheint, dass der Erzengel Michael die Aufgabe hatte, den Leib von Mose für Gott zu bestatten. Und sehr komische Stelle, aber scheinbar hat der Teufel um den Leib des Mose gestritten mit ihm. Wissen nicht warum. Vielleicht wollte er ihn dem Volk präsentieren und dann hätten die wahrscheinlich einen Schrein gebaut und hätten das vielleicht so als Götzendienst missbraucht. Aber es ist nicht so wichtig, was hier genau gemeint ist. Das Entscheidende, den Punkt, den Judas hier macht mit diesem Zitat, ist die Einstellung, die Haltung dieses Erzengels. Er ist ein Erzengel, der Michael. Das heißt, einer der höchsten Engelwesen, der mächtigsten, viel mächtiger als wir. Aber seht mal, der hat nicht mal gegen Satan abgelästert. Und ich meine, der ist das böseste Geschöpf, was überhaupt existiert. Gib jeden Grund zu lästern. Er hat einfach gesagt, der Herr schelte dich. Hat ihn mit Respekt behandelt, hat den Herrn ihn zurechtweisen lassen. So ganz anders wie so manche geistliche Kampftheorien oder Philosophien, die so herumschwirren. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, wo Leute so, hey Satan, Teufel, ich befehle dir das und das und du, bla 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 bla. Ich weiß nicht, ob das biblisch ist. Ich persönlich rede nicht mit dem Teufel. Ich lasse Gott mit ihm umgehen. Ich bin nicht auf den Teufel ausgerichtet. Ich sage einfach, okay, Herr, steh du ihm entgegen. Halte Jesus zwischen dem Teufel und dir, dann bist du sicher. Vers 10, diese aber, da geht es jetzt wieder um diese Irrlehrer, diese lästern alles, was sie nicht kennen. Alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Also sie sind triebgesteuert, sie sind lustgesteuert, sie leben auf dem Niveau von Tieren, sagt Lukas. Also denk an deinen Fifi, an deinen Hund. Du schmeißt ihn an Knochen hin, der frisst ihn. Ob da Rattengift dran ist oder nicht, schmeißt ihm was hin, der frisst es. Der sieht oder riecht ein Weibchen und springt drauf. Und dann läuft er weiter, als wäre nichts passiert. Oh, ein Pipi. Oh, ein Ball. Oh, ein Stöckchen. Und vielleicht dann sieht er irgendwann das nächste Weibchen, da passiert dann dasselbe und das Weibchen kriegt dann ihren Nachwuchs alleine irgendwo. Kein Commitment. Alles egal. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Viele Menschen in unserer Gesellschaft leben so auf diesem Niveau. Ich fühle mich danach, also tue ich's. Ich habe auf was keinen Bock, also tue ich's nicht. Ich sehe was im Schaufenster, was mir gefällt, also hole ich mir das. Hey, da fühlt sich was gut an, also mache ich's. Und selbst wenn es um Drogen geht oder so ein Zeug, und sie zerstören sich, sie verderben sich und andere dabei. Viele glauben, dass wir von den Tieren abstammen. Und dann ist kein Wunder, wenn sie sich auch so verhalten. Leben so auf rein materialistischen, triebgesteuerten, tierischen Niveau. Und das ist eigentlich traurig. Das ist eigentlich super billig. Das ist eigentlich eine super geringe Ebene. Wir wissen aus Gottes Wort, wir Menschen sind so viel mehr als die Tiere. Wir sind Personen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, fähig, Gemeinschaft mit Gott zu haben und fähig, echte, bedeutungsvolle Gemeinschaft miteinander zu haben als Personen. Wir sind fähig, in Verantwortung zu leben, wertorientiert, auch Empathie zu haben, uns in andere reinzudenken. Wir sind vernunftbegabt, fähig, eben vernünftige Entscheidungen zu treffen, abzuwägen, vorausschauen, vorauszudenken, Konsequenzen auch abzusehen. Wir sind fähig, ethisch zu handeln. Wir haben ein Gewissen, wir sind fähig zu lieben, wir sind fähig, uns zu binden. Wir wollen nicht leben wie unvernünftige Tiere. Und in Christus haben wir auch die Fähigkeit, Nein zu sagen zu sündigen Impulsen. Ich meine, das ist die größte Lüge vielleicht. Die Wahrheit ist, nein, du musst nicht das tun, wonach du dich fühlst. Oh, ich kann nicht anders. Oh ja, du kannst. Wenn du Jesus hast, kannst du anders. Wir können einen höheren Weg wählen, einen höheren Weg. Wir können Gottes Wort folgen. Seinem Geist folgen. Den Weg der Liebe statt den Weg der Selbstbefriedigung und der Selbstsucht und der Lustbefriedigung. Ich muss mich selbst und anderen nicht zerstören. Ich darf frei sein, ich darf heil sein und das ist wunderbar. Ich darf über meinen Leib herrschen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind nicht Sklaven von unserem leiblichen Trieben. Und in Klammer, die Triebe, die wir haben, sind nicht in sich schlecht, die sind von Gott geschaffen. Und im richtigen Rahmen sind die echt gut und es ist echt heil. Aber im falschen Rahmen ist es zerstörerisch. Und wir sind vernunftbegabt, wir haben Gottes Wort, wir können unterscheiden. Also nochmal, Galater 5, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wir sind von Gott eingeladen und zugerüstet, auch auf einer ganz, ganz anderen, höheren Ebene zu leben, als wie das, was uns hier vorgelebt wurde von diesen Leuten. Und sagt nicht einfach, ja, die anderen tun es ja auch. Wir sind ja die anderen. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Gottes Familie, wir sind Gottes Kinder, wir haben eine andere Kultur, wir haben einen anderen Maßstab, wir haben andere Kraft auch. Vers 11 haben wir das nächste Dreierpaar. Wir sehen ja hier im Judasbrief immer wieder diese Dreierabfolge. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben für Lohn dem Irrtum Bileams sich völlig hingegeben und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Also sie sind den Weg Kains gegangen. Was war der Weg? Was war der Lebensstil von Kain? Was war Kains Problem? Ich würde sagen, erstens, er war nicht in der rechten Beziehung mit Gott. Er hat nicht in der rechten Beziehung mit Gott gelebt, sondern er war selbstgerecht. Und selbstsüchtig. Das wäre der 8. Punkt, glaube ich, jetzt. Und dann ist er eifersüchtig geworden. Das wäre der 9. Punkt. Er ist eifersüchtig geworden auf seinen Bruder. Gott hat sein Opfer anerkannt, den Mann. So, das ist nicht fair. Warum er und nicht ich? Habt ihr das schon mal gehört? Vielleicht schon mal gedacht? Das ist der Weg Kains. Eifersucht und Neid. Das ist echt ein Killer. Lass das nicht wohnen in deinem Herzen. Was ist dann passiert? Dann ist er sehr zornig geworden. Das ist der nächste Punkt hier. Zorn. Unbeherrschter Zorn. Wieder getrieben von seinen Emotionen, von seinem Hass, von seinem Fleisch, von diesen sündigen Impulsen. Und was war das Resultat davon? Er hat seinen Bruder ermordet. Und das offenbart, dass er auch ein Gesetzloser war, der nicht auf Gott gehört hat, der sich selbst und seine wieder Impulse über Gottes Wort gestellt hat. Gott hat gesagt, du sollst nicht morden. Und genauso diese falschen Lehrer, die bringen ihre Geschwister geistlich um. Ein zweites Beispiel lesen wir hier, und sie haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams völlig hingegeben. Kennt ihr Bileam? Wer war da jetzt? Ja. Das war so einer dieser ganz schrägen Vögel in der Bibel. So ein schräger Prophet, den Balak, der König der Moabiter, angeworben hat, um Israel zu verfluchen. Und er durfte Israel nicht verfluchen. Das Interessante ist, Gott hat ihm das schon gesagt, bevor die Boten von dem Balak überhaupt zu ihm gekommen sind. Gesagt, geh nicht mit ihnen. Und Bileam durfte nicht fluchen, er musste segnen. Aber Bileam wusste auch, dass obwohl niemand Israel von außen verfluchen durfte und konnte, konnte Israel selbst Gottes Gericht über sich bringen, wenn sie Gott verlassen und Gott untreu werden. Und Bileam hat den Moabitern den Tipp gegeben und hat gesagt, hier lasst doch eure schönsten Mädels hier vor den israelitischen Jungs abtanzen hier. Bisschen Romantik mit ihre Herzen gewinnen. Und sie einladen zu euren Gottesdiensten, euren Götzendiensten. Für eure Götzen, die haben die mit Sex angebetet, hey, das wird den Jungs gefallen. Und es hat funktioniert. Die moabitischen Mädels haben die israelitischen Jungs zum Götzendienst verführt und Gottes Gericht war die Folge. Was war das Problem Bileams? Was hat ihn angetrieben? Lest hier. Was war sein Problem? Genau, Geld für Lohn steht hier. Sein Problem war Habsucht. Das ist der nächste Punkt, ich glaube Punkt Nummer 11. Im 2. Petrus 2 heißt es über diese falschen Propheten, sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz. Oh oh. Ein in der Habsucht geübtes Herz. Das ist ein Lebensstil wieder. Das ist ein Verhaltensmuster, ein Entscheidungsmuster. David sagt in einem Psalm, dass er gebahnte Wege in seinem Herzen hat. Das ist wichtig, die haben ein in der Habsucht geübtes Herz. Bileam wollte dieses Geld und die Ehre, die der Balak ihm angeboten hatte, über alles. Und selbst als Gott ihm dreimal gesagt hat, er soll nicht gehen, wollte er noch immer unbedingt. Und dann selbst als sein Esel anfing mit ihm zu reden, hat er sich nicht abhalten lassen. Das ist eine verrückte Geschichte. Das nächste Mal, wenn dein Esel oder dein Auto anfängt zu reden, hey, dann merk auf. Dann hör zu. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das Verrückteste an der Geschichte ist, dass der Bileam einfach geredet hat mit dem Esel. Aber nichts konnte ihn zurückhalten. Er wollte das Geld oder das Gold so sehr, dass er gewillt war, Kompromisse einzugehen und Gott ungehorsam zu sein. Und hat irgendwer hier vielleicht auch noch den Eindruck, dass Materialismus und Habsucht ein Problem sein könnte in unserer Gesellschaft, auch in der Gemeinde Jesu? Wir behandeln das so als Bagatellsünde, wie Saufen zum Beispiel auch in der Pfalz. Fehlt so das Problembewusstsein. Aber Leute, in 1. Korinther 6 ist Habsucht in derselben Liste wie Unzucht und Ehebruch und Pädophilie und Diebstahl und Saufen. Und da heißt es, die so leben, die so einen Lebensstil wählen, die werden das Reich Gottes nicht erben. Kolosser 3, Vers 5, Habsucht des Götzendienst. 1. Timotheus 6, Vers 10. Eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe. Nicht Geld an und für sich, aber die Liebe zum Geld. Ist eine Wurzel vom Bösen. Also Materialismus, Habsucht, das ist brandgefährlich für unser geistliches Leben. Und so, wenn du diese materialistischen, habsüchtigen Tendenzen in deinem Herzen entdeckst, dann musst du damit umgehen, bevor es zu spät ist. Und bevor dich das einnimmt, und es kann sehr einnehmend sein. Schau dir um. Habsucht, dieses Gefühl, dass man etwas haben muss und immer mehr davon und immer mehr aufhäufen. Und spätestens, wenn du merkst, dass du bereit bist, Kompromisse einzugehen mit Gottes Wort wegen Geld oder irgendeinem Zeug, dann weißt du, du bist total auf dem Holzweg und du bist eigentlich schon fast zu weit gegangen hier. Pass auf. Was kann man gegen Habsucht tun? Ganz einfach. Das Gegenmittel, das Gegengift ist geben. ein Geber sein, statt ein Nehmer sein. Jesus sagt, es ist sowieso gesegneter, glückseliger bist du, glücklich in deiner Seele, wenn du gibst, als wenn du nur einer bist, der nur aufs Nehmen und Nehmen und Aufhäufen aus ist. Biblisches Prinzip ist, wenn du mehr hast, als du vernünftigerweise wirklich brauchst, dann hat Gott dir das gegeben, diesen Überfluss, um andere zu segnen. Dann ist dieser Überfluss ein Werkzeug in deiner Hand, um Reich Gottes zu bauen. Dritter Punkt, dritte Beispiel hier. Und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Wer war Korah? Wer kennt das? Wer war Korah?
Das wäre die Familie, die vom Erdboden verschüttet.
Genau. Und wer war Korah? Was war der?
Der hat Rebellion gegen den Mose angezettelt.
Ja. Aber Korah war ein Levit. Das heißt, eigentlich hatte der eine angesehene Stellung im Volk, eine privilegierte Stellung. Wir könnten sagen, er war so im hauptamtlichen Dienst für den Herrn. Und was war sein Problem? Das ist unser Problem Nummer 12, was wir heute sehen, in unserer schwarzen Liste. Ungehorsam. Ja, ungehorsam.
Nichts zu nehmen, oder?
Ja. Ich glaube, die Wurzel davon war Neid. Und zwar konkret war es hier der Neid auf eine Position. Seine Position war nicht gut genug. Er wollte die Position von Mose haben. Ich sag mal, die Top-Leiter-Position in Israel. Und er hat rebelliert gegen Gottes Ordnung. Er hat rebelliert gegen die Leiter, die Gott eingesetzt hat. Rebellion, hat irgendwer gesagt. Ja. Hat die Leute versammelt. Die haben gesagt, hey Mo, du denkst, du bist was Besonderes? Ha? Ich glaube, Mose hat gesagt, nein. Wir wissen, er war der demütigste Mensch auf der Erde. Wir wissen das, weil er es uns selbst gesagt hat. Wenn ihr wollt, können wir die Stelle mal lesen. 4. Mose, Kapitel 16, die Verse 2 und 3. Dann lesen wir, was da passiert ist. Und sie, das heißt Korah und seine Freunde, sie erhoben sich gegen Mose mit 250 Männern von den Söhnen Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namhafte Männer. Also eigentlich alle mit Position. Aber es war denen nicht genug. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron. Aaron war der Sprachrohr von Mose. Und sagten zu ihnen, genug mit euch. Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Klingt doch wieder sehr modern, oder? Wir fordern Demokratie. Wir alle kennen den Herrn. Können wir nicht alle von Gott hören? Sind wir nicht alle begabt? Sind wir nicht alle gleich? Sind wir nicht alle heilig? Nun ja, die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Heiligen. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn, Pastor Mose und Pastor Aaron, ihr zwei Brüder? Nepotismus hier, Freundwirtschaft, Brüderwirtschaft. Warum erhebt ihr euch? Wir verdienen einen besseren Pastor, der vielleicht besser reden kann, der dynamischer leitet, der nicht so viele Fehler macht wie du, Mose. Und Mose hat sich einige ganz schöne Schnitzer erlaubt. Wir können das genauso gut oder wir können das besser. Ja, wahrscheinlich. Mose hatte das Gespräch mit Gott beim brennenden Dornbusch. Erinnert ihr euch daran? Gott hat Mose berufen und Mose hat gesagt, wer bin ich? Ich kann nicht reden. Unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Herr, sende einen anderen. Er hat sich nicht gewachsen gefühlt, seine Berufung. Und jetzt kommen diese Rebellen und sagen, genug mit euch. Wir haben dieses ganze Theater satt, wir brauchen keine Gemeindeleitung. Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Und hier ist der Fehler. in ihrem Denken. Mose und Aaron haben sich nicht selbst erhoben. Die Leiterstruktur Israels war Gottes Idee. Mose hat sich nicht in die Position gedrängt, ganz im Gegenteil. Der wollte den Job gar nicht. Er hat gesagt, oh Gott, such dir jemand anderen, das ist mir viel zu hoch. Aber dennoch war er der Leiter, den Gott berufen hat. Gott wollte ihn da haben. Und Mose hat einfach versucht, dieser Berufung zu folgen. Und obwohl Mose sehr frustriert war mit diesen Rebellen, hat er nicht die Ordner gerufen und hat gesagt, hey, nehmt hier die Jungs, schmeißt sie raus oder macht sie ihren Kopf kürzer. Nee, der gute Mose ist auf sein Angesicht gefallen und hat gebetet für diese Rebellen und für die ganze Gemeinde. Ich glaube, er hat so die Einstellung gehabt, ihr wollt meinen Job, okay, hier, bitte. Gesagt, lass den Herrn entscheiden. Es ist Gottes Sache, wer Leiter sein soll. Und hey, wenn Gott dich oder mich nicht in eine Leiterposition beruft, dann will ich auch nicht dort sein. Lass Gott entscheiden. Wisst ihr was, Cora und alle eure Freunde, morgen kommt ihr mit euren Räucherpfannen. Und ihr steht auf der Seite und ich und Aaron stehen auf der Seite und lasst Gott entscheiden, wenn ihr eine Leidenschaft haben will. Und ihr wisst, was passiert ist. Die Erde hat die Rebellen verschlungen. Neid, Eifersucht, rebellische Einstellung, Stolz, das ist tödlich. Wir müssen unsere Herzen bewahren davor. Gott hat zu Saul gesagt durch Samuel, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder, denn Widerspenstigkeit, ja was, Widerspenstigkeit gegen Gott, gegen seine Ordnung, gegen sein Wort, ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und im 1. Petrus 5, Vers 5 schreibt Gott durch Petrus, ebenso ihr Jüngeren, im Glauben Jüngeren ist hier gemeint, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche sehr viel Gnade. Ordnet euch einander unter. Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Unterordnung. Boah. Ist das nicht so ein Wort, das uns so ein bisschen wurmt, wenn wir ehrlich sind? Unterordnung. Und Unterordnung unter Gott, das geht ja noch irgendwie, oder? Aber dann, wenn Gottes Ordnung konkret wird und irdisch wird, an konkreten Personen festgemacht wird, dann wird es schwer für unser Fleisch, oder? Wenn er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ist schon schwierig. Aber vielleicht ist das auch noch irgendwie erträglich, ist noch demokratisch genug. Ordnet euch einander unter. Aber was, wenn es noch persönlicher wird? Dann wird es grenzwertig, oder? Wenn er sagt, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, den Pastoren der Gemeindeleitung. Oder ihr Kinder, ordnet euch den Eltern unter. Autsch. Ihr Frauen, ordnet euch euren Ehemännern unter. Ah. Ihr Arbeitnehmer, ordnet euch euren Chefs unter. Ihr Bürger, ordnet euch der Frau Merkel unter. Ich brauche Gnade. Sieht hier auch diese Progression in diesem Vers, da ist eine Progression drinnen. Sie sind den Weg Kains gegangen. Und dann als nächstes sehen wir, sie haben sich für den Lohn dem Irrtum Bileams völlig hingegeben Und in dem Widerspruch Korah sind sie umgekommen. Da ist eine Entwicklung drin in diesem Vers. Sie sind gegangen, sie sind völlig hingegeben und dann sind sie umgekommen. Unser geistiges Leben ist nicht statisch. Es ist wichtig, dass wir in die richtige Richtung gehen und uns in die richtige Richtung entwickeln. Und selbst wenn es nur kleine Schritte sind. Lasst uns weiterlesen im Vers 12. Diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Also ihr wisst, die frühe Gemeinde, die haben zusammen gegessen, so wie wir es heute tun werden, nach dem Mittagessen oder nach dem Gottesdienst. Wir haben so einen Potluck gehabt, jeder hat was zu essen mitgebracht und haben die Abendmahl gefeiert, meistens auch in dem Kontext. Und es steht von denen hier, die sind Flecken bei euren Liebesmalen. Die essen mit euch und die wollen sich selbst weiden. Das Problem war, die waren so Nehmer wieder, so Konsumsüchtige. Konsumenten statt Geber. Das wäre der 13. Punkt auf unserer Blacklist hier. Die waren immer so auf der Suche, wo gibt es das Gratis-Mittagessen? Wo gibt es was zu nehmen? Frage an dich und mich ist, mit welchem Herz kommst du in die Gemeinde, in die Gemeinschaft? Mit dem Herz zu nehmen oder mit dem Herz auch zu geben? Es ist geistlich ungesund und es ist geistlich gefährlich und unreif, wenn wir nur mit einer Konsumentenhaltung zusammenkommen, statt uns aktiv zu beteiligen am Gemeindeleben. Und das Leben und unsere Gaben miteinander zu teilen. Es ist wichtig, dass wir in unserem Leben nicht nur einen Einlass haben, wo wir empfangen, sondern auch einen Auslass haben im Dienen. Und mir ist bewusst, manche haben diesen Auslass in ihrem Dienst außerhalb von der Gemeinde. Und das ist auch okay. Und ich sage das nicht, weil wir mehr Mitarbeiter brauchen. Das brauchen wir auch. Aber es geht mir wirklich um euretwillen, dass ihr und ich, dass wir geistlich gesund sind. Seht ihr als nächstes, sie sind Wolken ohne Wasser vom Wind fortgetrieben. Regen war was Wertvolles damals. Sie sind Wolken ohne Wasser. Auf gut Deutsch, sie halten nicht, was sie versprechen. Das ist das Bild, was wir hier sehen. Die geben sich super geistlich, aber es ist nichts dahinter. 2. Petrus 2, Vers 19. Sie versprechen ihnen Freiheit. Hey Leute, wir sind frei, wir können tun, was immer wir wollen, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Als nächstes lesen wir, sie sind spätherbstliche Bäume, fruchtleer. Und wenn ein Baum im Herbst noch keine Frucht hat, dann kriegt er auch keine mehr. Sind fruchtleer, das ist der 14. Punkt. Ich hoffe, da ist Frucht, geistliche Frucht in deinem Leben, an der sich andere nähern können und erfreuen können und ihnen gedient wird. Sie sind zweimal erstorben und entwurzelt, also toter kann man gar nicht sein, als diese Kerle. Vers 13. Sie sind wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Also das Bild hier von einem Meer, das von einem Sturm aufgewühlt wird. Und vielleicht kennt ihr das, dann ist so dieser schleimige Schaum am Strand. Das ist, was sie sind. Sie schäumen ihre Schändlichkeit auf. Weiß nicht, was man mit diesem Schleimschaum anfangen kann. Nicht viel. Ist nicht schön, ist keine gute Frucht. Dann heißt es weiter, sie sind Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Also Irrsterne, an denen kann man sich nicht orientieren, so Sternschnuppen, die bewegen sich. Man kann sich nicht orientieren, sie leiten in die falsche Richtung, folgen ihnen nicht nach, ihrem Beispiel. Denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es hat aber auch Henoch der Siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, das ist jetzt ein Zitat aus dem Apokryphenbuch Henoch, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Tausenden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen, von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Also Gott wird solche Menschen richten. Vers 16. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern. Ha, warum ich, warum das und nicht das? Hey, alles ist nicht gut genug. Sie sind Murrende, das ist unser 15. Wort auf dieser Liste, die 15. negative Eigenschaft. Und letzte Woche hatten wir dieses Beispiel von dem murrenden Volk in der Wüste. Jemand hat mal gesagt, wenn ein Mensch die Verbindung zu Gott verliert, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass er über irgendetwas murrt. Also wenn du viel murrst, wenn du dich viel beschwerst, wenn da viel negativer Ausfluss aus deinem Herzen, aus deinem Mund, Jesus sagt, was im Herzen ist, kommt irgendwann aus dem Mund raus. Wenn das dein Problem ist, dann kling dich wieder bei Gott ein. Und lass dein Herz checken von ihm und reinigen. Unzufriedenheit, Murren, das ist auch so ein Warnsignal für unser geistiges Leben. Sie sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Das hat man schon. Und ihr Mund redet stolze Worte. Und sie bewundern Personen und des Vorteils willen. Also sie sind Prahler, sie sind arrogant. Hey, wir sind gut, ihr seid nix. Und wieder, was im Herzen ist, kommt immer irgendwann aus dem Mund. Und dann das 16. ist, sie sind Schleimer. Sie schleimen sich ein. Sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Vers 17. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren Begierden der Gottlosigkeit wandeln. Und Petrus hat es getan. Petrus hat gesagt, solche werden kommen. Judas sagt uns jetzt, sie sind gekommen. Und dann als nächstes, Nummer 17 auf der Liste, sie sagen euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden. Also sie sind Spötter. Wenn Menschen keine Argumente mehr haben, dann fangen sie an zu spotten. Wenn sie keine biblische Basis haben für das, was sie tun, fangen sie an zu spotten und greifen auf dieses Mittel zurück. Sagt, oh, ihr seid von gestern, ihr seid ja lächerlich, ist so lächerlich, hier heute noch im 21. Jahrhundert nach Gottes Wort zu leben und es als Lebensgrundlage zu nehmen und sie spotten. Vers 19, diese sind es, die Trennungen verursachen. Sie bringen Spaltung, Entzweiung, Parteiungen, diese Wir-gegen-euch-Mentalität in den Leib Christi hinein. Das ist das 18. auf unserer Liste. Also sie waren so selbstsüchtig und so stolz, von sich selbst eingenommen, von ihren Ideen eingenommen, wollten so sehr ihre eigenen Nachfolger haben, von ihrer Sicht, von ihrer Philosophie, die in Klammer ganz nebenbei, ganz objektiv auch falsch war und ihre Lehre war. Aber sie waren so sehr eingenommen von sich selbst, dass sie bereit waren, die Gemeinde zu spalten. Und wenn ihr mir sowas seht, ist es nicht geistgewirkt. Ihr wisst, Johannes 17, Jesus hat um Einheit gebetet für seine Gemeinde. Und demütige Menschen sind fähig, sich zurückzunehmen und um Einheit zu ringen. Weiter in Vers 19, sie sind irdisch gesinnte Menschen, also Menschen mit einer Hier- und Jetzt-Ausrichtung, welche eine weltliche Perspektive haben, statt eine ewige Perspektive. Und wir wissen, was im Hier und Jetzt ihr Fokus war. Andere Übersetzungsmöglichkeit ist, sie waren seelische Menschen. Das griechische Wort Psychikos, natürlich oder seelisch, erinnert uns an das Wort Psyche. wieder meine Wünsche, meine Triebe, meine Gefühle, dieses Egoistische von sich selbst eingenommen sein. Von sich selbst versklavte Menschen. Und eins kann ich dir garantieren, wenn du von dir und von deinen Wünschen, von deinen Gefühlen eingenommen bist, wenn du das zum Mittelpunkt deiner Welt machst, dann wirst du ein miserabler, unglücklicher Mensch sein. Du wirst den Sinn verfehlen deines Lebens und deiner Berufung. Und das Letzte von dieser letzten Dreiergruppe, Judas sagt, dass sie den Geist nicht haben. Das ist das 20. auf unserer Liste. Der Geist Gottes hat keinen Raum in ihrem Leben. Bisschen hässliche Bibelstunde heute, tut mir leid, aber es ist Gottes Wort, also deswegen tut es mir wieder nicht leid. Blacklist, die schwarze Liste. Wenn ihr die weiße Liste haben wollt, dann nehmt einfach eure schwarze Liste und schreibt das Gegenteil dazu. Das könnt ihr als Hausaufgabe machen. Das wird auferbauender sein. Wir wollen zum Abschluss noch Abendmahl feiern. Und das Wichtigste ist ja immer, dass wir Gottes Wort nicht nur theoretisch hören, sondern dass wir wirklich hinhören und es in unser Leben sprechen lassen. Und wenn du irgendetwas von diesen 20 schwarzen Punkten oder Einstellungen vielleicht auch nur ansatzweise in deinem Herzen, in deinem Leben entdeckt hast, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit, während wir Abendmahl feiern und betrachten, was Jesus für uns getan hat. Und er hat dafür bezahlt, das zu ihm zu bringen und es zu bekennen. Sage ich, ja Herr, das ist falsch, das ist da, das ist falsch, das ist Sünde und das muss raus aus meinem Leben. Ich bekenne dir das, ich stimme überein. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Und bitte stärk mich und ändere mich, wasche mich rein. Erneuere mein Herz an diesem Punkt und führe mich auf deinem heilen Weg, so wie David gebetet hat im Psalm 139, erforsche mein Herz und zeige auf, ob irgendein böser Weg ist.